herzlich willkommen beim ADO-Podcast. In jeder Folge treffen wir eine Persönlichkeit, die die Dermato-Onkologie wissenschaftlich, klinisch und menschlich mitgestaltet. Und besonders Einsteigerinnen in der Derma-Onko finden hier spannende Einblicke, Hintergründe und auch Inspiration für den eigenen Weg. Schön, dass ihr heute dabei seid.
Mein Name ist Isabel Heidrich. Ich bin Assistenzärztin und Clinician Scientist am Universitätsklinikum in Hamburg.
Mein Name ist Carlos van Werde, ich bin Medizinstudent am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und wir freuen uns riesig, heute einen Podcast mit Dr. Peter Mohr aufnehmen zu können.
Peter Mohr leitete als Chefarzt bis vor kurzem die Klinik für Dermatologie am Elbe-Klinikum in Buxtehude und ist einer der führenden Experten für Hautkrebs in Deutschland. Aktuell ist er dort Leiter des zertifizierten Hautkrebszentrums und seit vielen Jahren in der dermato-onkologischen Forschung und Versorgung aktiv. Bundesweit bekannt wurde er durch seine Arbeit zur Diagnostik und Therapie des malignen Melanoms sowie durch seine Mitwirkung in Fachgesellschaften und klinischen Studien. Mehrfach wurde er als Top-Mediziner ausgezeichnet und zählt zu den prägenden Stimmen der modernen Hautkrebsmedizin in Deutschland.
Hallo lieber Peter, schön, dass du bei uns bist in unserem ADO-Podcast und die zweite Folge mit uns aufnimmst zum Thema Studien, was ein sehr, sehr umfangreiches Thema ist und umso mehr freuen wir uns, dass wir heute deine Expertise erhalten. Und ich würde mit einer sehr allgemeinen Frage einsteigen. Wie entsteht denn aus einer ganz konkreten klinischen Beobachtung eine wissenschaftliche Fragestellung, also dieser Moment, wo man denkt, da steckt doch mehr dahinter?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie so etwas entstehen kann. Das erste ist ja die Frage des Medical Needs. Also Patient kommt rein und das, was er hat, heilt nicht von allein oder heilt überhaupt nicht mehr und ich habe nichts, womit ich ihm helfen kann oder was es heilen kann. Das ist Medical Need. Und das ist die Geburtsstunde der Studien und insofern sind Studien per se ein Herzstück der Medizin. Es ist mit eines der wichtigsten Sachen, die man überhaupt machen kann, weil wenn wir keine Studien hätten, hätten wir keine Medikamente. Wir wüssten auch nicht, ob vielleicht die eine TAP besser ist als die andere. Also mit anderen Worten, das definiert Fortschritt. Und darüber hinaus gibt es, so wie du das angedeutet hast, klinische Beobachtungen, die vielleicht so sein können, ich nehme mal HCT als Medikament, dass Patienten jahrzehntelang durch die Gegend gelaufen sind und wir haben uns immer gewundert, mein Gott, warum hat die so viele Plattenepithelkarzinome oder warum hat die so viele aktinische Keratosen? Die hat doch gar nicht so in der Sonne gebraten. Und irgendwann kommt man darauf, Moment, die hat HCT bekommen, Hydrochlorothiazid, also als Medikament und das hat dann dazu geführt, dass man das systematisch als klinische Studie ausgewertet hat, Fallsammlungen gemacht hat, um seine Hypothese zu überprüfen, ist das denn wirklich so? Und dann kommt man zu größeren Studien. Also das eine sind mehr so klinische Fragestellungen, Dinge, die einem auffallen als Geburtsstunde. Und das andere sind Medical Need. Also das sind, glaube ich, die beiden Grundlagen dafür, dass man dann sagt, wir müssen... was tun, wir wollen forschen. Das ist spannend. Wir wollen was machen.
Wir sind jetzt ja gerade schon darauf eingegangen, wie man grundsätzlich zu der Studie kommt. Aber eine Studie ist ja nicht gleich eine Studie, sondern man fängt ja ganz klein an, bevor man dann tatsächlich in den Menschen geht. Könnten Sie, wobei wir sind ja beim Du, einmal darauf eingehen, wie jetzt aus so einer Babystudie am Ende das Richtige wird?
In der Regel beginnt vieles mit Grundlagenforschung. Also wenn wir ein Medical Need definiert haben, nehmen wir mal Dermato-Onkologie oder Onkologie oder können auch entzündliche Erkrankungen nehmen. Aber wir wissen nicht, wie bestimmte Dinge funktionieren. Wir wissen nicht, warum der eine Patient vielleicht einen guten Verlauf hat und der andere hat einen schlechten Verlauf und stirbt. Also ist das das Medical Need. Und wenn wir aber wissen und so weit zurückgehen zu Coley, der mal Bakterientoxine gespritzt hat in ein Sarkom vor über 100 Jahren und dann ist das bei einem oder ein paar Patienten kleiner geworden, dann weiß man, okay, Immunologie spielt eine große Rolle. Also dann kommt Immunologie und Onkologie zusammen. Und dann wollen wir wissen, wie interagiert das miteinander, wie funktioniert das miteinander. Und dann geht man in die Grundlagenforschung. Und dann versucht man Mechanismen Stück für Stück, eine extrem mühsame Arbeit mit extrem viel Geduld. Also da hat man keine schnellen Erfolge. Grundlagenforschung ist etwas für Marathonläufer und nicht für Sprinter. Und dann forscht du an irgendwelchen Zellen rum und dann liest man mal wieder ein Paper, von dem man nur ein Viertel versteht, höchstens, weil irgendjemand ein Molekül 3 Jahre lang beobachtet hat. Und man denkt, ey, was soll das? Aber so entsteht etwas und so entsteht die Entdeckung von Mechanismen. Und wenn wir Mechanismen entdecken, beispielsweise wie Checkpoint-Inhibitoren oder andere Dinge, dann kann man sich überlegen, mit viel schnelleren und modernen Methoden heute im Gegensatz zu früher, wie könnte ich ein Medikament dazu basteln? Und das geht inzwischen viel schneller in der Pharmakologie oder in der pharmazeutischen Industrie. Das heißt, Medikamente können wir viel schneller produzieren. Und dann können wir diese Medikamente ausprobieren. Also das ist alles noch Präklinik. Und dann probiert man sie aus, zum Beispiel im Mausmodell oder bei Mäusen. Und schaut natürlich erstmal nach Tox. Also sind die am nächsten Morgen alle noch lebendig oder nicht? Oder sind sie alle umgekippt, die Mäuse? Und dann tastet man sich an Dosierungen ran. Die nimmt man zum Teil aus dem Reagenzglas heraus und guckt, wo beeinflusst man Zellen. Man fängt mit relativ niedrigen Dosierungen an. Und wenn man ein Signal bekommt, und das ist Präklinik, ein Signal der Wirksamkeit, zum Beispiel in Mäusen, dann kann man sich überlegen, okay, könnte diese Substanz vielleicht im Menschen verträglich sein? Und dann haben wir Phase 1 Einheiten, so wie ihr zum Beispiel hier auch im UKE. Und in Phase 1 Einheiten gibt es sehr hohe regulatorische Hürden für die Sicherheit vor allen Dingen, für die Sicherheit von Patienten, aber auch vom Personal. Also keiner will vor dem Kardi landen. Und darum ist das relativ klar geregelt in Deutschland, wie das zu sein scheint. Also die Leute müssen viel Erfahrung haben, auch mit Phase 1. Es müssen Sicherheitskonzepte da sein. Es muss so sein, dass Notfallnummern da sind. Es sind Betten meistens dafür da. Es sind Studienschwestern da mit einer hohen Expertise, die beobachten können, die es alles gelernt haben. Und dann hat man eine Phase 1-Einheit, die man aufbauen kann. Und dann kommt entweder eine Entwicklung aus der eigenen Klinik. Das kann passieren. Dann wäre das zum Beispiel ein Patent, was jemand anmeldet, meistens die Klinik mit anmeldet oder anmeldet. Dann gibt es vielleicht ein Patent und vielleicht auch eine Ausgründung von der Klinik für eine Firma. Und dann kann man ein Medikament entwickeln oder es kommt ein pharmazeutisches Unternehmen und sagt, ich habe hier ein spannendes Molekül, wir haben ein paar Sicherheitsdaten und so weiter und so fort. Und in der Phase 1 wird in der Regel ausprobiert an Menschen, bei denen nichts anderes mehr funktioniert. So kann man das eigentlich fassen. Es gibt natürlich auch andere Phase 1 Einheiten. Wenn man jetzt an Schmerzforschung denkt, dann geht es nicht unbedingt um Patienten, sondern geht es manchmal auch um Probanden. Also ich selber habe an der Phase 1, 2 mitgemacht, mal im UKE, als ich Student war und Geld brauchte. Ich war bitterarm. Und da gab es 600 Mark dafür, dass man einer Schmerzstudie teilnimmt. Ehrlich gesagt war das Folter. Man kriegte also eine Elektrode auf die Fingerbeere, die wurde vorher mit dem Rosenbohrer so ein bisschen aufgeschraubt, sodass die Nervenendigungen ziemlich blank liegen, ohne dass es blutet. Und dann kriegst du Elektrostromstöße und musst die kategorisieren in einem Leerwert von 0 bis 10. 10 ist das Maximum. Wenn man zu ehrlich ist, ist man dumm. Ich war dumm. Das heißt, es schmerzt. Ja. Aber ich habe viel verstanden dadurch, nämlich zum Beispiel die Bahnung im Kopf. Beispielsweise ist es ja so, dass wenn du das einmal machst, dann hältst du das gut aus. Mhm. Wenn du das aber 10-mal machst, wird der Schmerz, der vorher 10 war, ins Unerträgliche. Und der 7er Schmerz ist ein 10er Schmerz, weil es alles Bahnung ist übers Gehirn. Nichtsdestotrotz, ich habe da mitgemacht und es wurde ein Morphinabkömmling getestet am 4. Tag. Und das Zeug ist mir nicht bekommen. Und ich habe den Leuten dort sozusagen ein Schlachtfeld hinterlassen. weil ich auch vorher gegessen hatte. Und dann habe ich die Studie abgebrochen, aber habe die 600 Mark kassiert insgesamt. Aber das ist auch Phase 1, ja. Wo man das ausprobiert, wie ist die Verträglichkeit. Phase 1 geht es eigentlich um Verträglichkeit, nicht um Wirksamkeit, aber es beinhaltet die Chance, dass man eine Wirksamkeit dann bei echten Patienten auch hat. Und wenn das verträglich ist und Phase 1, 2 läuft in der Regel so, dass man immer so 3, maximal 4 Patienten macht in einer bestimmten Dosierung und dann schraubt man sich ein bisschen hoch und dann versucht man, die maximal tolerable Dosis zu finden von einem Medikament. Und wenn man die gefunden hat, das heißt, viele Leute haben schwere Nebenwirkungen, dann geht man mindestens eine Stufe zurück. Und dann hat man Tox und dann geht man in die Phase 2. Und Phase 2 heißt dann sowohl Toxizitätsuntersuchung nochmal, aber einem größeren Kollektiv, aber auch dann geht es um Wirksamkeit. Dann wollen wir ein klinisches Signal einer Wirksamkeit haben, die uns dahin leiten könnte, dass es vielleicht in eine Phase 3 geht. Also mit anderen Worten, da gibt es einfache, nur Phase 2 Studien, die normal laufen, ohne ein Vergleichsarm. Es gibt aber auch randomisierte Phase 2 Studien, die dann gegen den Standard laufen. Und dann haben wir schon relativ viel, vielleicht an einem kleineren Kollektiv, 100 Patienten oder sowas, wo wir sagen können, Mensch, da gibt es ein Signal, das ist dem Standard überlegen, hat aber bestimmte Nebenwirkungen und dann gewichtet man das, dann gibt es so ein Data Safety Monitoring Board. Das sind Experten, die sich zusammensetzen in der Studie, die sich gefunden haben oder gefunden wurden, die dann immer das überprüfen und sagen, das ist sicher oder das ist nicht sicher. Wir müssen abbrechen oder wir müssen nicht abbrechen. Gut, kommt man zu dem Idealfall dazu, dass es ein Signal gibt für die Wirksamkeit, dann geht es in eine Phase 3. Das heißt, das sind die großen randomisierten Studien. In der Regel für Zulassungsstudien sind das pharmazeutische Studien, einfach aus dem Grunde, weil die wahnsinnig teuer sind und weil die Regularien dann wieder für die EMA, also die Europäische Zulassungsbehörde, oder die FDA, die amerikanische Zulassungsbehörde, sehr, sehr hoch sind. Und das sind dann nachher, wenn du etwas einreichst und zur Zulassung bringst, so Dossiers von vielen tausend Seiten, die du zusammenstellen musst, wo es wirklich um ganz detaillierte Einblicke geht in die Situation der Patienten und dass du nichts übersiehst. Also, weil wir alle wissen, es gibt seltene Nebenwirkungen und es gibt sehr seltene Nebenwirkungen und die will man erfassen. Und man will natürlich wissen, ist es wirklich dem Standard gegenüber legen? Und dazu macht man dann in diesen Studien eben auch statistische Annahmen. Also was ist, und das kommen wir wieder zum Anfang, was ist dann clinically meaningful? Ist ein 2%iges Überleben oder verbessertes Überleben meaningful? Kann man geteilter Meinung sein. Dafür brauchte man vielleicht 1.500, 2.000, 3.000 Patienten, um das zu sehen. Aber wenn das Zeug dann 100.000 Euro kostet, würde man das zur Zulassung bringen? Wahrscheinlich würde es nicht zur Zulassung kommen, auch wenn der Endpunkt dann vielleicht statistisch signifikant ist. Also das sind alles Dinge, die nachher beurteilt werden in den Zulassungsbehörden. Und es gibt so, sag mal, bestimmte Schemata, nach denen das funktioniert. Wir sagen prinzipiell, dass ein Medikament eine klinische Relevanz hat, wenn es mindestens 10-20% besser ist als das, was vorher da war, für das rezidivfreie Überleben. Und für das Gesamtüberleben bei onkologischen Studien jetzt gibt es eigentlich ganz schönes Statement auch von der ESMO, dass man sagt, man möchte ein 5%iges höheres Überleben haben als in der Vergleichssubstanz. Das muss man natürlich orientieren an den Nebenwirkungen. Aber das heißt, dann hätte man sowas wie Number Needed to Treat 1:20. Also ich muss 20 Leute behandeln, damit einer mehr überlebt. Das sind so Parameter, die dann da reinkommen. Und dann, wenn wir bei der Phase 3 sind und wir haben eine Zulassung, dann kommen wir eigentlich zu so einem Bereich klinische Relevanz, Real World Data, Phase 4 Studie. Wie ist denn das überhaupt? Und das liegt maßgeblich daran, dass in einer randomisierten Phase 3 Studie wir ein sehr definiertes Klientel haben wollen. Wir wollen, dass die ziemlich gleich sind, die Patienten. Wir wollen nicht ein Medikament ausprobieren an einem schwer erkrankten Patienten, der beispielsweise Parkinson hat und sich kaum bewegen kann, weil wir nicht wissen, wie es darauf wirkt und weil wir auch nicht wissen, ob die Nebenwirkungen dann eher Parkinson assoziiert sind oder nicht. Und deswegen definiert man verhältnismäßig gesunde Patienten und sagt, die sollen relativ gleich sein. Das sind die Ein- und Ausschlusskriterien, die sind dann relativ streng und die müssen geprüft werden. Und dann kommt natürlich Einverständniserklärung dazu und so weiter und so fort. Ethik kommt dazu, wichtiger Punkt. Ethikantrag muss immer vorliegen. Und naja, wenn das alles passiert ist und das alles korrekt gelaufen ist und wir die Zulassung kriegen, dann können wir auch gucken, was gibt es denn an besonderen Menschen, die nicht in eine Studie reingekommen sind. Mhm. Und da gibt es relativ gute Untersuchungen. Das heißt, etwa 50% unserer Patienten passen nicht in eine Zulassungsstudie.
Wahnsinn.
Weil sie so schlecht sind oder so besonders sind. Oder man denkt nur mal, ein Patient hat eine Pso, ne? Psoriasis. Also haben ja viele Leute. Ne? Prävalenz ist hoch in der Bevölkerung. Und die werden alle ausgeschlossen. Die
kommen nicht rein. Rheumatische Erkrankung finde ich auch so ein Klassiker.
Rheumatische Erkrankung. Ja. Eine schwere Neurodermitis. Mhm. Oder. Oder Patienten mit einer Herzinsuffizienz, mhm. NYHA 3. Oder. Werden alle ausgeschlossen.
Und das, obwohl man denen wahrscheinlich genauso gut helfen könnte mit
vielleicht.
Dem Medikament.
Vielleicht. Ne? Also insofern ist das auf der einen Seite ein Schutz des pharmazeutischen Unternehmens, damit sie nicht zu viele Nebenwirkungen machen, wo man nachher sagt, na, das geht aber nicht, dann machst du ganz viele Nebenwirkungen. Ja. Auf der anderen Seite ist es eben auch gut, weil wir Dinge so gut vergleichen können und weil es wissenschaftlich hochwertig ist und korrekt ist. Und auf der anderen Seite zeigt das, welche Bedeutung Real-World-Data zukommt. Das heißt, wenn 50% ausgeschlossen sind, dann wollen wir ja wissen, wie es denen geht. Also, wie geht es denen mit den entzündlichen Erkrankungen? Mhm. Am Anfang bei onkologischen Studien sind häufig Hirnmetastasen ausgeschlossen. Wie geht es denen mit Hirnmetastasen? Wie geht es denen mit dem ECOG-2? Mhm. Wie geht es einfach Patienten, die viele andere Erkrankungen haben oder denen schlecht geht? Und wirkt das da auch noch oder nicht? Oder wie geht es bei Patienten, die vortherapiert sind? Mhm. Und. Also das ist so das Gesamtsetting im Potpourri. Und ein extra Teil davon ist der ganze regulatorische Bereich in der Bundesrepublik und auch in Europa. Und der ist ein bisschen anders als in den USA.
Und wie lange dauert das? Also nicht die Phasen zu durchlaufen, meine ich, sondern wenn wir jetzt schon bei der EMA stehen, die Prüfung dieses Dokuments von 1000 Seiten beispielsweise, kann man das ungefähr sagen? Weil es klingt ja schon nach einem sehr langen Zeitraum.
Also zunächst erstmal muss das Dossier erstellt werden. Dafür gibt es spezielle Firmen und spezielle Abteilungen in den pharmazeutischen Unternehmen, die sich nur damit beschäftigen und die so ein Dossier vorbereiten. Und da kommt ein hoher Stellenwert dem Punkt zu, was ist der richtige Vergleichsarm? Und das ist ganz schwierig, weil wir machen vielleicht eine Studie zum Tag X und da ist der Standard, ich sage es mal, irgendwie früher war der Standard dann Chemotherapie.
Ja.
Ja? Also machen wir einen Checkpoint-Inhibitor gegen eine Chemotherapie. Ja. Ja, super, funktioniert. Dann machen wir diese Studie, aber in der Zwischenzeit ist es so, dass vielleicht schon ein Checkpoint-Inhibitor zugelassen wurde. Und jetzt stehe ich da mit meiner Studie, die zwar einen deutlichen Unterschied zur Chemotherapie bringt, aber jetzt sagen die anderen, naja, der richtige Vergleichsarm heute wäre aber nicht eine Chemotherapie, sondern eine Substanz X, eine andere Substanz. Und das fließt dann mit in diese Gesamtbeurteilung rein und das fließt nachher auch in die Preisfindung rein.
Ja.
Ja, das ist auch nochmal ein anderer Punkt. Die Preisfindung findet bei uns länderspezifisch statt in Europa. Das heißt, jedes Land verhandelt einzeln, wobei wir den GBA haben als Ausschuss und wir haben bis dato immer den Vorteil gehabt, dass in dem Moment, wo eine Marktzulassung da ist, also von der europäischen Behörde, die machen sozusagen dann eine Empfehlung und die Europäische Kommission lässt dann zu aufgrund dieser CHMP-Entscheidung oder Empfehlung und das darf nur 6 Wochen dazwischen sein, dann wird es zugelassen und in dem Moment, wo es zugelassen ist, können wir es einsetzen. Verschreiben, also vorausgesetzt, die Pharmafirma kann liefern.
Ja.
Ja? Aber dann können wir es einsetzen. Und die darf den Preis bestimmen, die Pharmafirma. Mhm. Das ist für uns immer gut gewesen, weil wir sofort mit der Substanz umgehen konnten. Wir waren allen europäischen Ländern, bis auf die Schweiz vielleicht voraus. Und für die Pharmafirma natürlich toll, weil sie können auch einen höheren Preis nehmen, als wir das vielleicht denken oder wollten.
Ja.
Und dann haben sie ein Jahr lang Zeit, beim GBA ein Dossier einzureichen. Und dann wird dort, ich will es jetzt nicht diskreditierlich sagen, aber es wird so ein bisschen wie auf dem Bazar verhandelt.
Ja. Ne?
Also da spielt dann all das eine Rolle, was wir eben gesagt haben. Ne? Mhm. Vergleichstherapien, was kriegt denn der andere oder das andere Unternehmen dafür? Und was gibt es denn da noch auf dem Markt? Und dieser Vergleichsarm ist ein ganz elementarer Bestandteil dann der Preisverhandlung. Und natürlich auch die Nebenwirkung. Ja, also wenn ich jetzt ganz hohe Folgekosten hätte, wie zum Beispiel, was weiß ich nicht, 10% der Patienten für die Substanz X werden dann transplantationsbedürftig bezüglich einer Niere, weil die geht kaputt, dann ist das natürlich eine andere Preisverhandlung. Ja, also ganz kompliziertes System, eigentlich sehr ausgeklügeltes System. Aber die Frage war ja, wie lange dauert das Ganze? Also in der Regel nach der Einreichung in etwa ein halbes bis dreiviertel Jahr maximal.
Das geht aber eigentlich, hätte ich jetzt mehr gedacht.
Weil da kommen Rückfragen dann nochmal. Mhm. Ne? Und es gibt aber bestimmte Fristen für jeden Teilaspekt dieser Einreichung, die eben dann auch eingehalten werden müssen, damit wir in Europa nicht so langsam sind. Meistens sind wir ein bisschen langsamer als die USA.
Woran liegt das denn?
Naja, die meisten Pharma... Gute Frage. Die meisten Pharmafirmen kommen aus den USA.
Mhm.
Hm. Mögen die das, wenn eine Substanz in Europa zugelassen ist, bevor sie in den USA zugelassen ist? Nein. Also die machen schon lange America First.
Mhm.
Das mögen die gar nicht. Die mögen auch nicht, wenn Europa besser rekrutiert als USA. Und da gibt es dann eben eine gewisse Gewichtung, das heißt, die Kontingente werden verschieden gestreut, es werden verschieden viele Zentren ausgesucht und so weiter und so fort. Und sie reichen meistens auch zuerst in den USA ein. Was ich nicht richtig beurteilen kann, ist, ob es nicht auch einfacher ist, in den USA einzureichen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die mit einer Zulassung schneller dabei sind und dass wir manche Dinge auch dann gar nicht zulassen, die in den USA zugelassen werden. Das sieht nochmal anders aus. Es hat auch eine andere Relevanz für die Versorger dort und für die Krankenkassen beziehungsweise für die Payers. Die sind mit am Tisch. Aber damit kann man leben, ne? Unterschied vom halben Jahr. Womit man nicht so gut leben kann, ist der diversifizierte Prozess der Preisfindung in Europa. So ist zum Beispiel Ipilimumab und Nivolumab in Italien erst 2,5 Jahre später auf den Markt gekommen als in Deutschland, weil die einfach die Preisverhandlungen so lange geführt haben.
Mhm. Das ist eine lange Zeit.
Ja, das ist für die Patienten schwierig. Ne?
Ja. Und wann würde man, du sagtest ja vorhin, gerade so in der Phase 2, man kann gegen den Standard zu der Zeit vergleichen, muss aber nicht.
Ja.
Jetzt so rein intuitiv würde ich denken, aber das würde man doch eigentlich immer wollen. Also wann würde man es denn nicht machen? Man möchte doch eigentlich immer zeigen, dass seins besser ist als der Standard, oder?
Ja, wenn zum Beispiel die Situation so ist, dass der Standard sowieso schlecht ist,
okay,
dann brauche ich es nicht.
Ja.
Und dann kann ich mit einer viel geringeren Anzahl von Patienten, vielleicht 50 Patienten in der Phase 2, also mal angenommen, wir haben dann eine Wirksamkeit von 75%, in welchem Feld auch immer, und der Standard hat aber nur eine Wirksamkeit von 20%.
Ja.
Dann weiß ich ja schon, ich habe ein ganz, ganz fettes Signal. Dann brauche ich das nicht. Mhm. Wenn aber ein Standard da ist, der eigentlich schon gut ist oder hoch ist und ich habe eine Wirksamkeit von 50% in einem bestimmten Bereich, dann würde ich das vielleicht machen. Ja, weil dann muss ich sehen, sind 60% oder 70%, die ich vielleicht haben will, real oder nicht.
Ja.
Oder ist es nur ein Ausreißer, weil ich nur 50 Patienten habe? Also es sind viele Studien gestorben oder auf dem Friedhof der Studien gelandet, die zu schnell in die Phase 3 gegangen sind und die zu kleine Phase 2 gemacht haben oder keine randomisierte Phase 2 gemacht haben, gerade wenn schon guter Standard da war.
Mhm.
Also auch in der Onkologie, auch in der Dermato-Onkologie.
Und hast du manchmal das Gefühl, dass die Studienlandschaft vielleicht aufgrund dessen dazu neigt, Studien, die risikohafter sind, weniger zu machen? Also auf dem Deutschen Krebskongress beispielsweise wurde so ein bisschen angemerkt, dass es ja doch diese Lücke zwischen der Grundlagenforschung und dem Wissen, das in die Klinik kommt, aufgrund von fehlenden Studien recht groß ist. Und da wurde unter anderem eben auch sowas genannt, wie die Risikobereitschaft sinkt, weil das natürlich mit Aufwand und Kosten und natürlich auch Patientensicherheit und so weiter verbunden ist. Hast du auch das Gefühl?
Ja, ich glaube, wir selber würden vielleicht häufiger mal anders entscheiden und es anders machen wollen.
Ja.
Bevor ein Pharmaunternehmen sich überlegt, in eine Phase 2 oder 3 zu gehen, stellen sie auch sehr viele Marktkalkulationen an. Das heißt, wie groß wäre der Markt für das Produkt X jetzt in dem Segment? Und das sind Wirtschaftsunternehmen, die müssen Geld verdienen. Mhm. Und manche sind sehr gut und stecken ein Drittel in ihre Forschung und manche machen weniger. Aber im Endeffekt muss es ja ein sich bezahlendes System ergeben. Ja. Darum kannst du nicht unendlich viele Studien machen. Und so eine Zulassungsstudie kostet in der Regel mehrere Milliarden. Ja,
Wahnsinn.
Wow.
Ja.
Ja. Das ist so. Also man kann so sagen, in der Phase 3-Studie eines onkologischen Medikamentes kostet nur jeder Patient etwa 20.000 bis 30.000 Euro.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Und dazu kommt natürlich alles das, was du vorher schon entwickelt hast und wo du Geld reingesteckt hast.
Das rechtfertigt natürlich dann auch die hohen Preise der Medikamente.
Das ist zum Teil so. Ne? Und dafür gibt es eben dann auch ein System. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel einen PD-1-Inhibitor nehmen von einer der Firmen, dann war der Preis am Anfang in der Einführung in der Dermatologie am höchsten. Und mit jeder weiteren Indikation, die dazukommt, findet ein Preisverfall statt.
Mhm.
So, wenn das so ist, dann überlege ich mir natürlich auch, ob ich jetzt den PD-1-Inhibitor in einer ganz kleinen Indikation teste, wo ich vielleicht nur pro Jahr 200 Patienten in Deutschland habe, weil diese Tumorerkrankung so selten ist. Weil, wenn es zu einer Zulassung kommt, gibt es einen Preisverfall.
Ja.
Da gibt es dann eine Lücke. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine sogenannte IIT machen. Investigator Initiated Trial. Das wäre die erste Frage wieder.
Ja.
Und dann kann ich also einen Antrag stellen. Also wir setzen uns zum Beispiel zu dritt zusammen und sagen, in der und der Indikation, das wäre doch spannend, ne? Also was weiß ich nicht, Angiosarkom oder irgendwas, wollen wir eine Kombination machen, wird keine Zulassungsstudie werden.
Mhm.
Aber könnte eine ganz spannende IIT werden, weil wir vielleicht in der ADO viele Leute finden, die daran Interesse haben und jeder hat 2, 3 Patienten und dann erbitten wir Geld von der Pharmafirma und die Substanz. Und das ist im Vergleich zu einer Phase-3-Studie relativ gesehen günstig. Und dann legen wir Parameter, Endpunkte fest, Wirksamkeit, zum Beispiel rezidivfreies Überleben oder Gesamtüberleben, Hauptparameter und Nebenparameter. Und dann kommt da Verträglichkeit dazu und bla bla bla. Naja, auf jeden Fall machen wir diese Studie und dann stellen wir fest, okay, also beim Angiosarkom haben wir in der Kombination X eine Wirksamkeit erstmal von 35%. Das heißt, 35% der Tumoren werden kleiner. Hm, schade, das ist nicht mehr als die Chemotherapie, da werden nämlich 60% kleiner.
Mhm.
Aber die Dauer, das rezidivfreie Überleben, wird deutlich länger. Das ist sonst nur 2 Monate höchstens oder 3. Und auf einmal haben wir, sagen wir mal, ein Jahr.
Mhm.
Das wäre ein Hammer.
Mhm.
Das heißt, das wäre klinisch meaningful und dann gehen wir zusammen auf einen schönen Kongress und fahren zum ASCO und publizieren das. Und dann erscheint es in einem Journal und wir veröffentlichen das. Und dann habe ich die Möglichkeit, bei den Krankenkassen, zumindest in Deutschland, einen Antrag zu stellen und zu sagen, aufgrund dieser IIT ist die Welt jetzt anders und verändert und jetzt beantrage ich für meinen Patienten, der diese seltene Erkrankung hat, die Therapie. Und dann muss die Krankenkasse das bezahlen, wenn sonst alle Parameter stimmen. Das heißt, es ist eine schwerwiegende Erkrankung, es könnte zum Tod führen. Es ist so, dass es keine Standardtherapie gibt oder die sind ausgeschöpft und. Also es sind so 3 Parameter.
Wäre das denn damit eine sogenannte Indikationsstellung oder wären wir da immer noch im Off-Label-Bereich?
Wir sind im Off-Label-Bereich, weil es nicht zugelassen ist. Alles, was nicht zugelassen ist, heißt Off-Label.
Und sowas dürfte man aber auch in Leitlinien integrieren, wenn man das dann als Off-Label entsprechend
titelt.
Ne? Dann hat man ja noch wieder eine Grundlage, um zu argumentieren, dass man
absolut. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also gerade Leitlinien sind eben anders als die Zulassung oder die Krankenkasse oder die EMA. Leitlinien sind nur evidenzbasiert. Das heißt, wenn ich eine Substanz nehme und ich probiere sie aus und ich habe eine große Studie gemacht, dann kann es sein, dass die Evidenz so klar ist, dass wir das dann in die Leitlinien europäisch, international oder deutschen Leitlinien hineinschreiben können, weil es eine Publikation dafür gibt. Es muss immer eine Publikation geben. Und dann haben wir einen neuen Standard. Der steht dann zwar da drin, aber dann haben wir trotzdem ein Problem, nämlich, dass du es nicht einfach verordnen kannst, weil es nicht zugelassen ist. Dann könnte die Krankenkasse dir einen Regress machen und das kann sehr teuer werden.
Und wie lange dauert denn der Prozess zwischen wir publizieren es möglichst mit High Impact Factor und wir schreiben es am Ende in die Leitlinie?
Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, finde ich. Also wenn man sich die ASCO-Leitlinie anguckt, dann ist die Eminence-based. Das heißt, da sitzen ein paar richtig gute Leute.
Ein Peter Mohr zum Beispiel?
Nee, ich bin nicht beim ASCO dabei. Also da werden dann nur Amerikaner dabei sein. Ja. Und die machen alle Viertel bis halbe Jahr eine neue Leitlinie und nehmen das neu auf. Aber sie ist sehr grob. Die definieren dort ein bisschen mehr den Korridor für die Bezahlung. Da steht dann auch drin unter bestimmten Umständen, aber sie ist bei weitem nicht so exakt wie zum Beispiel die ESMO-Guideline oder die EADO-Guideline oder die ADO-Guideline.
Wir haben ja unser schönes ADO-Register. Welche Bedeutung haben denn Registerdaten heute? Du hattest es schon mal angeschnitten, aber vielleicht auch noch mal auf unser ADO-Register zugeschnitten. Wenn man eine Idee hat, wie kann man denn von diesem Register profitieren?
Ja, Real-World-Data sind extrem spannend und es wird auch demnächst eine neue Fachzeitschrift geben, nur für Real-World-Data in der Onkologie. Und der Hintergrund hatten wir schon ein bisschen erleuchtet, weil 50% der Patienten passen gar nicht rein. Ja. Aber es werden ja auch bestimmte Fragestellungen gar nicht erörtert. Das heißt, wie gut wirkt zum Beispiel eine gewisse Kombination oder eine Monotherapie beim akralen Melanom, beim Schleimhautmelanom, bei prä- oder postmenopausalen Frauen, weil vielleicht Hormone einen Einfluss haben könnten. Oder. All diese Fragestellungen können nicht beantwortet werden oder nur extrem schwierig beantwortet werden in Zulassungsstudien, weil sie gar nicht dafür gepowert sind. Aber mit dem Register, da haben wir dann 15.000, 20.000 Patienten drin. Und davon sind vielleicht 15.000 im metastasierten Stadium. Und damit, mit so großen Gruppen, kann ich Subgruppen beschreiben und kann das auswerten. Zum Beispiel gibt es einen Unterschied zwischen den Patienten, die Lebermetastasen haben und denen, die nur Lungenmetastasen haben, im Ansprechen. Das könnte man sagen, aber signifikant ist das zumindest in den Zulassungsstudien nicht. Bei uns sind die Gruppen so groß, dass wir das sagen können und sagen können, okay, und was ist denn die beste Therapie für eine Lebermetastasierung? Kann ich dann mit einer Monotherapie reingehen oder muss ich eine Kombinationstherapie haben? Und das können wir auswerten aufgrund der Datenqualität. Deswegen sind die Data Scientists und die Leute, die die Daten eingeben, auch so wichtig. Und dann kann ich diese Fragestellung lösen. Und dann kann ich sagen, okay, wenn ich also Lungenmetastasen zum Beispiel habe, nur Lungenmetastasen, dann habe ich eine Ansprechrate von 60% mit einem PD-1-Monotherapie. Na, das ist doch fein, wenn jemand nicht so gut beieinander ist. Dann kann ich das doch machen. Ja. Das ist ganz anders, wenn ich zum Beispiel auf einen Schleimhautmelanom raufgehe. Dann ist die Ansprechrate der PD-1-Monotherapie so schlecht, dass ich im Prinzip gleich mit einer Kombination anfangen muss. Aber das alles können wir da untersuchen. Und dann war ja noch die Frage, wie komme ich denn dahin? Wie geht denn das Ganze? Also wir haben jetzt gerade einen neuen Call gemacht. Das machen wir ein bis zweimal im Jahr für Projekte. Und wir haben 20 neue Projekte im ADOREC. Cool. 20 neue Projekte mit spannenden Fragen. Das ist natürlich aufwendig, gerade für diejenigen, die die Daten dann auswerten müssen. Und man muss sich immer dann erstmal angucken, ist die Datenqualität gut genug und habe ich genügend Daten dafür? Also manchmal ist es auch so, dass man sagt, naja, wenn es dann nicht dafür reicht, was sozusagen überhaupt Vernünftiges da rauszubekommen, dann reicht es vielleicht für eine erste Beschreibung, dass überhaupt die Fragestellung mal beschrieben worden ist. Und auch wenn die Gruppen klein sind, kann das ja so sein, dass man dann von dort ausgehen kann und sagen kann, gut, dann lass uns doch nochmal weltweit gucken oder lass uns nochmal im EUMELAREC gucken, dem europäischen Konsortium, wo wir drin sind. Vielleicht haben wir da genügend Daten dafür. Und das koordinieren wir im Komitee für Versorgungsforschung, was jetzt neu gebildet worden ist, wo Selma Ugurell mit drin ist und Michael Weichenthal und ich und viele andere auch. Das sind so 10, 15 Leute und dort wird es beurteilt, ob das eine sinnvolle Fragestellung ist. Also mit anderen Worten, man hat dann auch nochmal ein Feedback von den Experten, die sich damit auskennen, die auch wissen, wie viele Patienten dafür drin sind und sagen, manchmal stellen wir da auch Dinge zurück. Mhm. Sagen, nee, ist zu früh. Ja, oder die Datenqualität ist nicht gut genug. So kommt man dann dahin und dann kriegt man Go und dann kriegt man die Daten und dann kann man das auswerten. Und
ist ja super charmant, wenn man so eine Art Vorprüfung dann schon bekommt, ja, ne? Als Ideengeber sozusagen. Ne?
Genau.
Das ist natürlich total klasse, dass schon einmal durch so ein Expertengremium läuft.
Ja, oder wo man vielleicht manchmal auch die Fragestellung ein bisschen modifizieren kann. Mhm. Ne? Dass man sagt, nee, nimm mal lieber diesen Endpunkt mit nach vorne rein, das ist ein Primary Endpunkt und den mach mal lieber als Secondary Endpunkt oder so.
Wenn ich jetzt eine Studie machen möchte und ich habe die Idee und ich habe vielleicht auch schon eine Firma oder eine Pharmafirma an der Hand, die das machen würde, wie sind da die nächsten Schritte? Also sage ich dann, Mensch Peter, rufe ich dich dann an und sage, ich will eine Studie machen, nimm mich an die Hand? Oder wie, dass man das nochmal greifbarer macht, wie läuft das dann, dass dieses Team, das du so schön beschrieben hast, dass es braucht, dass das aufgestellt wird?
Ja, also wir gehen jetzt mal von einer IIT aus, also Investigator Initiated Trials. Du hast eine Idee. In der Regel würde ich sagen, werden solche Studien nicht an Assistenzärzte vergeben, sondern das sind Oberärzte oder Chefärzte und das sind Leute, die viel Erfahrung haben in dem Bereich. Und die müssen für die Pharmaindustrie verlässlich sein. Also Verlässlichkeit ist ein Hauptparameter. Mhm. Und dann spricht man sich natürlich auch, beispielsweise wenn wir es hier in Deutschland machen würden, vorher in einem Konsortium ab. Das heißt, man holt die Meinung vielleicht von 3, 4 anderen Leuten ein. Was hältst denn du davon? Und das findet dann auf Kongressen manchmal statt. Und das ist eben so, dafür muss man Leute kennen und sich treffen häufig. Und wenn daraus eine Studienidee entsteht, wo man dann sozusagen da in der Verantwortung ist, dann kann man auf eine Pharmafirma zugehen und dann geht es in die Kalkulation. Das heißt, wie teuer wird so eine Studie auch und was sind die Fragestellungen? Und dann musst du ein Studienprotokoll entwickeln. Das ist komplex. Mhm. Das ist gut, wenn man schon mal eins geschrieben hat oder dabei mitgewirkt hat. Auf der anderen Seite gibt es zum Teil auch Vorlagen. Das passiert in der Regel bei solchen IITs dann auch in Zusammenarbeit mit den Pharmafirmen. Die sind da schon sehr behilflich und das kann man gut diskutieren und geht es hin und her und hin und her und hin und her. Und dann wird es irgendwann eingereicht und meistens geht es dann zu Global. Da kommen nicht so viele Dinger durch, muss man ehrlicherweise sagen, weil die haben dann den ganzen Weltmarkt im Blickwinkel und es kann sein, dass diese Studie dann schon eingereicht worden ist von den Australiern. Insofern lohnt es sich zu diesem Zeitpunkt, bevor man das alles macht, das Studienprotokoll, so ein One- oder Two-Pager zu machen, also 2, 3 Seiten und mit dem dann dahin zu gehen. Und wenn in Deutschland eine Akzeptanz da ist, dann können die manchmal checken mit Global, gibt es denn jemand anders, der das schon gemacht hat? Und dann verhandelt man auf dem ASCO oder ESMO miteinander und sagt, okay, so und so und so. Und dann gibt es mal Unterstützung dafür und dann geht es in die nächsten Schritte.
Wir würden zum Abschluss, und wir könnten 2, 3 mehr Folgen dazu machen, gerne noch mal ein paar persönlichere Fragen an dich stellen. Das eine wäre die Frage, was war denn ein Ratschlag oder ein Mantra, das dir gegeben wurde, das dich begleitet hat, was du vielleicht auch weitergeben würdest?
Also ehrlicherweise wurde mir kein Mantra gegeben. Aber, und da kann man Ausschau halten, ich bin ja sozusagen hier im UKE auch mal groß geworden und war mal Assistenzarzt hier in einem anderen Gebäude und so weiter und so fort. Und dann gab es eine Situation, da kam mein früherer Chef Professor Breitbart in die Tür und sagte, Peter, ich brauche jemanden für die Onko. Und dann dachte ich, oha.
Das kann was werden.
Ich bin im 2. Jahr. Ja? Ich will doch Dermatologe werden. Und das habe ich ihm dann auch gesagt, ich will doch aber Dermatologe werden. Und dann dachte ich daran, nee, die sterben alle. Ja? Wir haben nur Chemotherapien, alle sterben, die da sind im Stadium 4. Und das will ich machen und soll ich machen. Und dann ist er wieder rausgegangen, hat nichts gesagt. Und dann habe ich 5 Minuten da allein im Arztzimmer gesessen und habe überlegt und habe gedacht, okay, also das ist eine Challenge. Aber du wirst viel lernen können. Du wirst viel lernen können über Patientenbegleitung, über das wirkliche Arzt sein, Patienten zu tragen und zu begleiten und da zu sein. Und dann habe ich das gemacht. Und das Mantra, was daraus entstanden ist, ist erstens Neugier und zweitens dahin zu gehen, wo es weh tut.
Mhm. Sich trauen.
Also aus sich der wirklich, Komfortzone.
Raus. Sich wirklich trauen. Und wenn ich sage, ich kann etwas nicht, dann ist das der Weg. Ja, ich kann es nicht, also kann ich es vielleicht lernen. Mhm. Und das ist das, was Entwicklung bringt. Ja, also persönliche Entwicklung, wissenschaftliche Entwicklung, vielleicht sogar Entwicklung in Beziehungen, ja, aus der Komfortzone raus und etwas anzusprechen, was vielleicht total unangenehm ist oder was schwierig ist.
Ja.
Und dasselbe gilt auch für das Verhältnis mit Patienten. Manchmal sind so Elefanten im Raum, ja, und dann kann man sie ansprechen und Missverständnisse auflösen. Das kann was Banales sein, dass man als Arzt irgendwie ein komisches Gefühl hat und diesem Gefühl kann man dann folgen und sagen, wissen Sie, ich weiß nicht, vielleicht mögen Sie mich auch gar nicht. Mhm. Ja, und es ist gar nicht gut, wenn ich Sie behandle oder sowas. Und dann entsteht ein Freiraum und der Patient kann sagen, nee, Sie gefallen mir nicht. Oder der kann sagen, nee, ist ganz anders. Ja. Ich habe einfach nur so viel Angst.
Ja.
Und dann entsteht ein neuer Raum. Also das Ansprechen, wo es schwierig wird, da hingehen, das ist ein Mantra eigentlich.
Das finde ich total super, dass du das sagst, weil ich finde, oder ich habe mich häufiger mit Leuten darüber unterhalten, vielleicht auch durch das doch auch sehr verschulte Studium, neigt man ja auch dazu, Wissen oft auch erst preisgeben zu wollen, wenn man es wirklich weiß. Und diesen Mut einzugehen, zu sagen, ich lerne es mit dem Prozess, das hört man ja auch nicht selten.
Das bringt uns vielleicht zum Thema, gibt es irgendwas, was du heute anders machen würdest? Du als junger Dermatologe?
Also ich würde sagen, das, was ich, glaube ich, gerne gemacht hätte, dass ich nochmal Grundlagenforschung mir hätte angucken wollen und ich wäre auch ganz gerne in die USA gegangen. Das habe ich aber damals nicht gemacht, weil ich dann schon relativ bald Familie hatte und dann stehen die Vorzeichen manchmal ein bisschen anders. Aber das würde ich empfehlen, dass man sich vorher ein bisschen überlegt, was will ich überhaupt und was mache ich überhaupt? Und das habe ich nicht richtig überlegt, sondern ich war froh, eine Stelle in der Derma zu haben. Und dann hat sich das eigentlich eher so entwickelt, indem ich jede Chance wahrgenommen habe, die sich mir geboten hat. Aber da ist es wirklich gut, wenn man vielleicht doch Mentoren hat als Oberärzte oder vielleicht als Chefärzte. Manche bieten das an. Das ist sicherlich toll, wenn sowas angeboten wird, überhaupt in der Klinik. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Aber danach würde ich suchen. Und das kann man manchmal auch aktiv ansprechen.
Vielleicht nochmal für die Jüngsten von uns die Frage. Gibt es einen richtigen Zeitpunkt, wann man in die USA gehen könnte oder sollte?
Das ist nicht etwas, was man selber organisieren kann, meistens. Sondern das kann man nur im Zusammenhang organisieren mit vielleicht seinem Chef oder seiner Chefin. Dazu braucht man internationale Kontakte. Man braucht, glaube ich, immer ein bisschen klinische Erfahrung dafür und muss ein bisschen wissen, wer man ist, um da bestehen zu können. Also ich denke, innerhalb der Assistenzarztzeit ist das ein guter Zeitpunkt. Aber es gibt auch andere Kollegen von mir, die haben es direkt nach dem Facharzt gemacht und haben dann die ganze Familie mit rübergenommen. Mhm. Auch das ist möglich, ne, wenn die Familie das mitmacht. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man so eine ganz andere Forschungsintensität auch nochmal kennenlernt. Aber das ist auch fein, wenn man nicht Forscher wird. Ja? Also wir brauchen auch gute Leute, die gute Versorgung machen. Wir müssen ja alle Forscher werden. Ja.
Ich würde sagen, damit kommen wir zu unserer nächsten und letzten Rubrik, die wir haben.
Hautnah gefragt.
7 kleine Kurzfragen.
Es sind sogar 8, habe ich gesagt.
Noch besser.
Nicht, dass jemand gut zuhört und mitzählt, genau.
Ich würde mal direkt mit der ersten Frage starten und zwar Buxtehude oder Hamburg?
Ich wohne in Hamburg und arbeite in Buxtehude.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Beides.
Beides.
Wenig Schlaf.
Wenn du eine ICI einen Tag nehmen müsstest, welche wäre es?
Wenn ich einen ICI einen Tag nehmen müsste, welcher wäre es?
Ja.
Pembro.
Hätte ich auch, glaube ich, gesagt. Ne? Digital oder in Papierform?
Ich bin papieraffin.
Wenn du kein Arzt geworden wärst, was dann?
Klempner.
Cool, finde ich super. E-Mail oder Anruf?
E-Mail.
Mhm. Pizza oder Pasta?
Pasta.
Spontan oder geplant?
Spontan.
Super. Lieber Peter, Vielen lieben Dank für diese tolle Podcast-Folge. Mir sind unfassbar viele Lichter aufgegangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Carlos, aber man hat unfassbar viel mitgenommen, wie viel Aufwand und Man-Women-Power und Patienten hinter Studien stehen, bis dann auch mal was in die Klinik kommt. Das war super lehrreich. Vielen lieben Dank.
Ja, hat großen Spaß gemacht. Danke euch beiden für auch die lockere Atmosphäre und die guten und schönen Fragen. Habt euch viel Gedanken gemacht. Ganz herzlichen Dank.